Die Darts-Weltmeisterschaft 2024 rückt immer näher. Am 15. Dezember geht's wieder los im Ali Pally in London. Wir starten mit dieser Ausgabe den Checkout WM Countdown ganz offiziell. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist der Mann, der es als letzter von 5 Deutschen gepackt hat zur WM, Florian Hempel.
Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Das hier ist keine normale Folge zum Beginn einer Woche, wie ihr schon gemerkt habt. Das hier ist der feierliche Start unseres großen WM-Countdowns in diesem Jahr. Mein Name ist Kevin Schulte, mein Podcast-Partner Christian Rüdiger und ich haben bis einschließlich Freitag, den 15. Dezember, also zum WM-Start, für euch täglich neue Checkout-Folgen parat auf allen Kanälen für alle frei zugänglich. Mitte nächster Woche gibt es zusätzlich noch eine Folge bei Patreon, dann nur für unsere Supporter logischerweise. WM Countdown, was bedeutet das konkret? Wir haben Stimmen eingesammelt von allen 5 deutschen WM-Teilnehmern in diesem Jahr, darunter 3 sehr ausführliche 1:1 Interviews mit Ricardo Pietrzko, mit Dragutin Horvat und mit Florian Hempel. Heute gibt es für euch das Interview mit Flo zu hören. Er startet ja als erster Deutscher ins Turnier am 17. Dezember, also in genau einer Woche oder in 8 Tagen geht's abends gegen den irischen Debütanten Dylan Slevin. Morgen geht es dann hier im Podcast weiter mit dem Interview mit Ricardo Pietrzko. Freut euch auch darauf. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit Florian Hempel. Viel Spaß. Zugeschaltet ist jetzt der Mann, der es auf den wirklich allerletzten Drücker zur WM 2024 geschafft hat. Florian Hempel, hi, grüß dich.
Ich grüße euch. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, mit euch sprechen darf und der ein oder andere hoffentlich zuhört.
Du bist zum dritten Mal in Folge im Ali Pally am Start, hast beim Tourkarten-Qualifier abgeräumt als erster Deutscher in der Geschichte. Bevor wir dein Jahr-Revue passieren, dann natürlich auch expliziter vielleicht auf diesen Quali-Showdown da am 27. November eingehen, wie groß ist oder war die Erleichterung, dass du jetzt diese ganzen Interviews auch geben kannst oder musst, weil du eben doch wieder dabei bist?
Ja, langweilig wird mir jetzt zumindest nicht im Dezember. Das ist großartig. Natürlich war es jetzt nicht erleichtert. Ich war einfach glücklich, dass ich es jetzt in Ali Pally geschafft habe, dass ich doch dabei sein darf, dass eine Stunde später auf der Mommel 62 war es, glaube ich, mein Name stand. Und das war natürlich einfach ein toller Moment, dass man das natürlich dann hinten raus mal geschafft hat. Ich wollte unbedingt dahin und ja, ich darf wieder hin.
Auf jeden Fall, das hast du dir durch diesen Tourcard Qualifier dann am Ende auch verdient. Das war oder ist jetzt auch ein schöner Abschluss einer, sagen wir mal, vielleicht eines schwierigen Jahres mit Auf und Abs. Wie bewertest du so dein Jahr jetzt persönlich, Flo?
Ja, ich denke, das ist relativ einfach zusammengefasst. Die ersten 6 Monate gebe ich mir eine glatte 5 minus bis 6 und hinten raus im zweiten Halbjahr würde ich mir irgendwo so eine 2 minus geben, irgendwo gut gespielt. Aber die Ergebnisse waren einfach nicht da. Sicherlich das ein oder andere Mal auch ein bisschen Pech gehabt, dass man in der ersten Runde da in einen Michael Smith reinrennt oder in einen Pfannenbuchade oder wie sie alle heißen. Und man spielt 110 im Average, liegt aber 4-1 hinten. Da weiß man auch nicht so wirklich, was soll ich denn noch machen? Was kann ich denn noch besser machen? Klar geht dann natürlich immer noch was, aber es ist dann natürlich auch irgendwo unterm Strich frustrierend. Aber ich wusste hinten raus, meine Form passt im zweiten Halbjahr. Ich habe hart dafür in der Sommerpause gearbeitet und die Ergebnisse werden kommen. Und irgendwann wird das Glück auch wieder auf meiner Seite sein. Und das war dort Gott sei Dank beim Tourcard Holder Qualifier gerade im ersten Spiel dann doch der Fall.
Du sprichst deine schlechte erste Jahreshälfte an. Du hast kaum Spiele gewonnen. Natürlich, dann geht auch irgendwie das Selbstvertrauen wahrscheinlich von Turnier zu Turnier runter. Woran liegt es denn rückblickend, dass du da so viele Probleme hattest? Hast du da schon eine Art Fehleranalyse gemacht? Bist du da irgendwie auf einen Trichter gekommen oder wie sieht's aus?
Jetzt ganz analysiert im Detail habe ich es noch nicht, weil der Fokus stand natürlich darauf, in der zweiten Jahreshälfte es einfach besser zu machen und jetzt voll Konzentration Richtung WM. Sicherlich hat man schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht. Es ist nach wie vor, ich mag diesen Anreise-Turnierkalender nach wie vor nicht, 2-3 Tage die Woche und dann jede Woche irgendwo anders hinreisen. Ich spiele lieber 4-5 Tage hintereinander. Ist eine Situation, die mir jetzt auch bewusst ist, die bekannt ist, an die ich mich aber scheinbar schwieriger gewöhne, als es mir lieb ist. Und aber so die genaue Detailanalyse, was ich da besser machen kann, wie ich es besser machen kann, Die steht definitiv erst nach der WM an, und dann muss man auch erstmal schauen, wie geht's weiter.
Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken, weil du auch die Fehleranalyse angesprochen hast, die dann nach der WM kommen soll. Hattest du da im Sommer irgendwie was konkret verändert oder einfach weitergespielt, hart trainiert und dann auch ein Stück weit gehofft, dass die Form dann auch wiederkommt?
Ich habe die 5-6 Wochen Sommerpause, die es dann letztendlich doch waren, einfach so genutzt, dass ich einfach noch intensiver ans Board gegangen bin. Ich habe mich wieder auf meine alten Tugenden konzentriert, verlassen, bin wieder viele, viele kleine Turniere in der Region gefahren, habe gekämpft, gebissen, gemacht, getan. Und gerade in den 5-6 Wochen hatte ich auch wieder das Gefühl, dass ich in so eine Art einfacher und besseren Rhythmus komme, gerade was Training und kleine offene Turniere angeht. Und diese ganze Form konnte ich dann auch mit auf die Tour nehmen. Und das hat natürlich geholfen. Und das fällt mir nach wie vor, wenn man es jetzt, man kann ja mal drüber, also ich kann ja drüber sprechen, mir fällt das einfach schwer in der ersten Jahreshälfte, da irgendwie den Rhythmus für mich zu finden. Und das ist einfach eine Sache, wo ich dran arbeiten muss, wo ich dran arbeiten werde, wenn ich denn die Chance habe, nächstes Jahr noch auf der Tour zu sein.
Hinten raus, also ist es deutlich besser geworden. Du hast mehr Spiele gewonnen, aber vor allen Dingen war deine Form deutlich auf dem aufsteigenden Ast. Wir hatten ja dann auch dieses September-Event in Jena, meine ich war es, wo du ja das Achtelfinale erreichen konntest. Unter anderem hattest du ja James Wade geschlagen. War das auch nochmal für dich so eine Bestätigung, dass du ja wirklich jetzt ein ganz, ganz anderer Spieler bist im Vergleich zur ersten Jahreshälfte? Vielleicht auch so eine Art Startschuss nochmal für den Jahresendspurt?
Ja, definitiv. Also Jena hat natürlich geholfen, nicht nur was preisgeldtechnisch angeht für die Rangliste, sondern auch generell für die Form, für die Bestätigung, dass man auch noch große Namen schlagen kann. Ich meine, Wade erste Runde, Hatter zweite Runde. Da kann man mal von ausgehen, dass das doch schon der ein oder andere, also den Namen hat schon der ein oder andere im Darts gehört. Und die Jungs können klasse Darts spielen. Und dass wenn vielleicht der ein oder andere auch von den Topspielern vielleicht mal einen Dart auf Doppel liegen, dass ich dann meine Chance nochmal bekomme und meine Form hat nach oben gezeigt. Und das ist irgendwo, unterm Strich sind das die Ergebnisse, die dir wiederum Selbstvertrauen geben für die nächsten Wochen und Monate. Ja, und das da hilft natürlich sowas, klar, ganz klar.
Und durch diese auch besseren Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte, wenn wir da immer drauf geguckt haben auf die Pro Tour Order of Merit, da hattest du dich dann immer weiter rangerobbt. Da hatte man auch das Gefühl, okay, vielleicht geht es über diese Rangliste dann auch noch. Ist es am Ende nicht geworden, dann hast du es über den Tourkarten-Qualifier gemacht. Aber wie groß war denn für dich persönlich auch deine Überzeugung, dein Gefühl, die WM in diesem Jahr auch noch erreichen zu können?
Die Überzeugung, dass ich das schaffen kann, war immer da. Der Glaube an mich selber ist immer da. Der muss auch da sein. Also wenn man ein Profisportler ist oder den Sport auf diesem Niveau betreibt, dann ist das also für mich persönlich unabdingbar, dass man an sich glauben muss. Ansonsten kann man, glaube ich, nicht so erfolgreich sein. Das hat dann auch mentale Faktoren, Selbstbewusstsein und. Dass ich weiß, dass ich diesen Tourcard-Holder-Qualifier erfolgreich bestreiten kann, das wusste ich. Ich bin mit wenig Druck hingefahren. Klar, die Saison war mit Höhen und Tiefen. Mal war man mal von der Rangliste her drin, dann war man wieder draußen, dann haben wir wieder einen guten Block gespielt, dann haben wir keinen so guten Block gespielt. Aber ich wusste, dass auf einen Tag alles passieren kann und wenn ich mich in so ein Turnier, in so ein Qualifier reinspiele, dass ich das Ding auch holen kann. Und die Gedanken waren niemals irgendwo Richtung Tourcard gerichtet. Also ne, das hängt ja auch viel hinten dran, ob ich die Tourcard verliere. Ich brauchte die WM, um überhaupt die Chance jetzt noch zu haben, darum kämpfen zu dürfen. Das war für mich gar nicht präsent. Für mich, ich habe die Situation angenommen, habe den Druck von mir gewiesen, habe gesagt, ich will in den Ali Pally, das ist mein Ziel. Das Ziel habe ich jetzt erreicht und bin natürlich happy, klar.
Jetzt warst du einer von, ich meine, am Ende 59 Spielern da am 27. November bei diesem Last Chance Qualifier. Beschreib mal so ein bisschen, wie ist die Atmosphäre dort für diejenigen, die sich das gar nicht vorstellen können? Es ist ja dann wie immer auf der Pro Tour natürlich behind closed doors, aber irgendwie stelle ich mir das speziell vor, weil natürlich alle diesen gleichen Traum verfolgen und es jetzt wirklich darauf ankommt, nämlich die 7500 und vor allen Dingen dann diese Ali-Pally-Bühne mit oder ist es dann vielleicht für mich auch erstmal so ganz vorbei, weil dann natürlich auch Tourkarten auf dem Spiel stehen an diesem Tag.
Ja, man merkt schon eine gewisse Anspannung. Das fängt ja nicht, oder das merkt man nicht erst am Spielort, das merkt man schon morgens beim Frühstück im Hotel. Also ich meine, ein gutes Beispiel ist mir ein Spieler über den Weg gelaufen, mit dem man auf der Pro Tour immer lässig morgens quatscht, immer mal noch einen lustigen Spruch irgendwie sich um die Ohren haut. Und da hat man schon eine gewisse Anspannung gemerkt bei demjenigen, der gar nicht so lustig auf diese lustigen Sprüche reagiert hat. Ich habe das, wie gesagt, so nicht locker gesehen, aber ich habe es halt einfach so angesehen, dass es für mich ein Turniertag Erfolg ist wie jeder andere, um halt wenig Druck zu haben. Aber man merkt dann doch schon in solchen Momenten, die Anspannung bei den Spielern ist groß. In der Halle merkt man das natürlich auch. In den Spielen merkt man das. Also es werden ja natürlich viele, viele enge Spiele. Also gerade in der ersten Runde, glaube ich, gab es sehr, sehr viele 6-5-Ergebnisse. Dass die Spieler da einfach auch irgendwo Nerven zeigen, das ist völlig klar. Und das ist halt auch so ein Gedanke, der mich natürlich vorangetrieben hat, wo ich gesagt habe, heute, wenn hier einer um die Ecke kommt und spielt 110 in der ersten Runde, ja, der hat es dann auch wirklich verdient, zur WM zu fahren. Aber sehr unwahrscheinlich, dass es dann auch passiert. Und da muss es auch gegen mich passieren. Und zum Glück ist es nicht passiert.
Und es war aus deutscher Sicht auch ein sehr historischer Qualifier gewesen, weil du als erster Deutscher es geschafft hast, dich durch diesen sozusagen auch Last-Chance-Qualifier dann zu spielen. Und das hätte auch noch erfolgreicher oder noch historischer werden können, weil Pascal Ruprecht und Daniel Klose auch in diesem letzten Spiel dann noch waren und auch ganz knapp dann gescheitert sind. Wie war auch so die Atmosphäre, das Gefühl unter euch und wie hast du das auch wahrgenommen, dass alle drei Deutschen bis zum Schluss dann da mitgemischt haben?
Ja, auch da hat man die Anspannung gemerkt. Also man hat schon gemerkt, dass da auch mehr am Practice-Board gearbeitet wurde als sonst. Jeder hat so sein Ding gemacht. Also da war es auch nicht so lockig-flockig wie sonst vielleicht. Dass natürlich wir alle drei im Endspiel stehen und nur einer durchkommt, ist aus deutscher Sicht unfassbar bitter und noch bitterer, wenn natürlich beide auch noch auf Bull ihr Aus besiegelt bekommen. Das tat mir natürlich für beide Spieler sehr, sehr leid. Hätte wirklich historisch werden können, aber unterm Strich am Ende des Tages gucke ich natürlich auf mich, bin ich natürlich froh, dass ich derjenige bin, der durchgekommen ist, hätte es den beiden aber auch wirklich sehr, sehr gegönnt. Aber auch Respekt an die anderen beiden, die es dann geschafft haben. Das muss man in der Situation auch erstmal so spielen.
Du musstest insgesamt 4 Spieler aus dem Weg räumen. Es ging los gegen Luc Peters und das war ja direkt tatsächlich eine ganz, ganz haarige Angelegenheit. Am Ende 6-5 und du hast da auch mindestens ein oder auch mehrere Matchstarts überstanden. Oder beschreib mal deine Erinnerungen an dieses Spiel.
Ja, also ich war am Practice Board, hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl, das Spiel ging los und dann kam mein Score so gar nicht und dann hat man hier mal ein Dart auf Doppel, da mal ein Dart auf Doppel und schafft es einfach nicht, das Break zu schaffen und Luc zieht in den ersten 4 Legs alles auf dem ersten Dart auf Doppel zu und ich dachte mir, na gut, okay, mal gucken, ob er das hinten raus auch so macht. Und dann lag er, glaube ich, beim Stand von 4-4 mit 300 Punkten vorne, weil mein Score überhaupt nicht funktioniert hat und er wirft ein Dart nach dem nächsten daneben, ein Dart nach dem nächsten und ich habe gedacht, okay, guck mal, der zeigt auch Nerven, so, jetzt kommt mein Moment. Ja, und im Decider war es dann tatsächlich so, er steht, glaube ich, auf Doppel-4, also 8 Rest, wirft den ersten mitten in die 13 rein und da wusste ich, okay, ich glaube, also er wird vielleicht nochmal 3 bekommen, aber wenn er die bekommt, dann muss er die erstmal machen. Und die 3 waren vielleicht nicht ganz so weit weg, aber die waren auch nicht so nah dran, dass ich sage, absolut Glück gehabt. Natürlich, wenn er einen davon macht, ist mein Traum in der ersten Runde geplatzt. Tut mir natürlich auch leid, weil ich mag Luc, ist ein toller Kerl, ist ein toller Spieler. Aber ja, zum Glück habe ich die Nerven auf Doppel-11 behalten.
Du bist dann durch dieses Match durch, hast dann Karis Sedlacek mit 6-2 besiegt, Ted Evans mit 6-4 und dann in diesem letzten Spiel den an diesem Tag an 1 gesetzten Alan Suter mit 7-5, der auch im Ellipelli schon den ein oder anderen guten Run hatte. Klar, du hast das schon gesagt, du hast dich sehr gefreut, auch dass du durch diesen Erfolg dich dann in den Ellipelli spielen konntest. Aber beschreib vielleicht mal so ein bisschen detaillierter noch deine Gefühlslage, nachdem dieser entscheidende Dart im Doppel gesteckt hat gegen Alan Suter. Was ging dir da einfach durch den Kopf in diesem Moment?
Ja, als erstes muss ich sagen, nach dem Spiel gegen Luc Peters, um das nochmal kurz aufzugreifen, ich hatte einen guten Freund dabei, der mir dann natürlich ein paar Worte paar Worte zugeflüstert hat, die auch wirklich Wirkung gezeigt haben. Dank dessen konnte ich mich auch so ein bisschen ins Turnier reinspielen, konnte meine Stärken dann ausspielen. Und ja, als dann hinten raus natürlich feststeht, dass ich gegen Alan spiele, wusste ich, okay, das wird jetzt hier eine heiße Kiste. Ich meine, das waren wahrscheinlich wir waren die einzigen Gesetzten, glaube ich, im Finale. Ansonsten waren nur Ungesetzte in den Finalspielen und ich wusste, das wird ein heißes Spiel. Aber auf kurz oder lang wird auch er irgendwo Fehler machen. Und so war es Gott sei Dank. Und ja, als dann natürlich der Match da drin war, war erstmal Respekt, also erstmal ganz ruhig geblieben, weil neben mir wurde ja gespielt. Ich glaube, direkt neben mir war Pascal und ein Board weiter Daniel. Die wollen auch in Ruhe ihre Darts werfen. Also kann man natürlich dann nicht irgendwie komplett laut sein oder da rumspringen wie, keine Ahnung, Und deswegen ging dann erstmal der erste Schritt raus aus der Halle und dann lag ich mir da natürlich auch irgendwie mit meinem Kumpel da in den Arm und floss auch die ein oder andere Träne. Also nicht auf meiner Seite. Aber ja, dann war natürlich das Gefühl, wenn man beschreibt, ich war toll, aber für mich war aber auch klar, okay, das ist jetzt der erste Schritt, um diese Saison noch irgendwie so ein bisschen zu retten. Und man hat den Tourcard-Gedanken nicht primär im Kopf, aber man weiß, jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Ich glaube, nach der WM ist noch genug Zeit, sich eventuell zu freuen. Und dementsprechend war meine Gefühlswelt so ein bisschen gedämpfter und vielleicht auch ein bisschen ruhiger einzuordnen. Ich denke, dass das Finale letztes Jahr in der Super League war ein bisschen emotionaler.
Ja, daran erinnern wir uns auch alle gut. Du hast generell ja auch gute Erinnerungen an den Eli Pelli und lass uns jetzt über die Weltmeisterschaft sprechen. Du warst dann ja eine gute Stunde später mit der Kugel Nummer 62 im Topf und wurdest gegen Dylan Slevin, einen Debütanten, einen Pro-Tour-Qualifikanten in diesem Jahr, gelost. Wie war da deine erste Reaktion?
Ja, die Auslosung habe ich tatsächlich verfolgt und unterm Strich die erste Reaktion war, okay, nehmen wir, haben wir gekriegt, nehmen wir. Es war nicht Ricardo, also ein deutsches Duell wollte ich nicht unbedingt schon wieder haben. Dementsprechend war da auf jeden Fall ein bisschen Erleichterung da, aber unterm Strich ist Dylan Slevin ein toller Kerl, ein angenehmer Kerl. Das ist das erste Jahr auf der Tour, hat ein super Jahr gespielt, kommt über die Pro-Tour rein. Sicherlich vom Namen her gab es da den einen oder anderen Namen, der vielleicht schwieriger zu bespielen ist. Allerdings alle, die bei der Weltmeisterschaft dabei sind, also alle 96 Dartspieler, die können auch Dart spielen, gerade die 32, die da über die Pro-Tour reingegangen sind. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung schon das ein oder andere YouTube-Video über ihn angeschaut, einfach um zu schauen, welchen Rhythmus fährt der Junge. Geht er auch zwischendurch mal irgendwie Wasser trinken oder nimmt er sich Pausen im Check vor allem? Ist ein Linkshänder, habe ich gesehen. Das heißt, dann ist natürlich das mit dem Board rausziehen, ist auch so ein Thema, dass man da nicht irgendwie überrascht wird. Da wird der Weg auch wieder ein bisschen anders, den er dann wählt, um an einem vorbeizukommen. Und das sind alles so Faktoren, auf die man sich im Vorfeld einstellen kann und für mich wichtige Faktoren. Und das habe ich bis hierhin gemacht. Und ja, ich denke, das wird hoffentlich von beiden Seiten aus ein tolles Spiel mit dem hoffentlich besseren Ende für mich.
Ein paar Tage später kam dann auch der Spielplan, der veröffentlicht wurde. Du trittst am 17. an. Das ist ein Sonntag, ja. Abendsession, direkt erstes Match. Mal da die Frage an dich oder die Fragen. Froh, dass es die Abendsession ist und auch direkt das erste Match. Wie findest du das?
Abendsession natürlich besser als Tagessession, ganz klar. Freue ich mich sehr. Ich spiele gerne am Abend, hätte natürlich aber auch jedes andere Spiel genommen, da muss man natürlich auch so ehrlich sein. Und ob ich jetzt als erstes in der Partie bin oder als letztes am Abend, das ist völlig egal, weil die Zeit davor, die kann ich mir nehmen, die kann ich mir einteilen. Und ich denke, nicht unzufrieden, nicht zufrieden, alles gut.
Im Falle eines Sieges würde dann ein Gegner warten, den du schon durchaus positiv bespielen konntest an der Stelle. Dimitri Vandenberg wartet auf seinen Gegner am 22. Dezember, also 5 Tage später. Es wäre wieder die Abendsession und eben für dich wieder Dimitri Vandenberg in der zweiten WM-Runde. Da war doch was.
Da war doch was. Also kam ich dieses Jahr auch nicht drum herum zu wissen, wen ich in der zweiten Runde habe, weil das wurde doch ja dann doch schon ein oder anderes Mal erwähnt. Und ich habe natürlich auch sehr viele Nachrichten bekommen, gerade nach dem Qualifier und auch nach der Auslosung. Und dementsprechend wusste man das natürlich auch so ein bisschen präsenter im Kopf. Aber dazu muss man auch ganz klar sagen, ich meine, was vor 2 Jahren bei der WM passiert ist, ist eine tolle Geschichte, gerade für mich. Das hat aber in diesem Jahr auf der WM-Bühne oder in den 45 Minuten überhaupt keine Relevanz mehr. Für Medien, für Fans, ist das eine tolle Geschichte, die man da bauen kann. Sicherlich gar keine Frage. Für uns als Sportler, ich denke, Dimi hat nicht unbedingt gezittert, als er meinen Namen gesehen hat. Ich denke, er schläft immer noch ruhig und ich schlafe immer noch ruhig. Und sollte ich es in die zweite Runde auf der WM-Bühne zu treffen und gegeneinander spielen zu dürfen. Und in den 45 Minuten kann alles passieren. Gerade bei Dimi, auch wenn er ein schwieriges Jahr hatte. Ich meine, das ehemaliger Matchplay-Champion, wenn er sich gut vorbereitet und dann in 45 Minuten irgendwie eine Idee hat, dann haut er mich da mit 110 Punkten im Schnitt vom Board. Und ich hoffe, ich habe die Idee.
Jetzt hast du das gerade auch schon so angerissen, Flo. Wir als Berichterstatter machen das klar immer gerne, dann zu gucken, wer trifft auf wen in der zweiten Runde oder es kann zu diesem Duell kommen. Du musst erstmal deine Hürde mit Dylan Slevin nehmen, damit es eben zu diesem Duell kommt. Und denkt man daran eigentlich schon oder sagst du wirklich, okay, erstmal die erste Hürde, volle Konzentration, das muss sicherlich auch so sein, um dann Dylan Slevin aus dem Weg zu räumen. Aber ist da vielleicht irgendwo im Köpfchen schon der Name Dimitri Vandenberg allgegenwärtig?
Überhaupt nicht, gar nicht. Also wie gesagt, wenn ich jetzt nicht irgendwie darauf angesprochen werde, ist mein voller Fokus auf das erste Spiel, Dylan Slevin und alles, was danach passiert. Ich habe 5 Tage Pause oder 4 Tage Pause und dann am 5. Tag, da habe ich noch genug Zeit, um mich dann eventuell darauf vorbereiten zu können und alles zu seiner Zeit.
Die Tourkarte, die wäre nur garantiert, sage ich mal, wenn du beide Spiele gewinnst. Sprich, wenn du auch nach Weihnachten noch dabei wärst, genau wie vor 2 Jahren. Denkst du an dieses Thema konkret? Hast du dir da bei DartsRankings.com schon alle Szenarien angeschaut, auch mit den Spielern, die da rund um dich herumstehen? So ein Kevin Dutz, Mario Vandenborrade ist es, glaube ich, auf die man achten sollte, weil es könnte ja auch schon ein Sieg reichen.
Nein, habe ich nicht. Also mir ist meine Ausgangslage bewusst. Ich glaube, ich bin irgendwo da am Joker Race Ende 60, 68, 69, da ist natürlich die Ausgangslage klar, ich brauche mindestens ein Spiel. Ich glaube, so viele Spieler werden die Tourcard nicht zurückgeben, dass das irgendwie reicht. Und dementsprechend voller Fokus auf mich. Und wenn ich mein erstes Spiel gewinne, dann gucke ich mal, oder kann man ja mal schauen, was die anderen gemacht haben. Und dann weiß man vielleicht schon ein bisschen mehr. Wie du schon sagst, es kann sein, dass das ein Spiel reicht. Es kann sein, dass 2 Spiele reichen. 2 Spiele können aber auch nicht reichen. Ich meine, wenn die 3 Jungs da eine Idee haben und alle in die 3. Runde einziehen, vielleicht noch ein Radek Szaganski von hinten kommt, dann stehe ich wieder da mit offenem Haar. Und also das sind auch alles Spielereien und Überlegungen, die im Vorfeld überhaupt keinen Sinn machen. Ich muss meine Hausaufgaben machen, ich muss mein Spiel gewinnen und dann schauen wir, was die anderen gemacht haben und dann schauen wir am Ende, wofür es reicht. Wenn ich die Tourcard behalten sollte, bin ich natürlich absolut happy, muss ich nicht in die Q-School. Sollte ich sie verlieren, nehme ich die Herausforderung und die Situation genauso an wie den Tourcard-Qualifier, gehe in die Q-School und dann gibt es natürlich nur ein Ziel, Tourkarte holen oder wiederholen, wie auch immer.
Dann lass uns mal ganz kurz über deine ja organisatorische Planung auch sprechen. Du spielst am 17., das hatten wir schon thematisiert. Wie sieht es aus, Anreise, wann wird die erfolgen und auch Schlafgemach hast du dir dann ausgesucht? Spielerhotel, ja, nein? Oder gehst du eher so auf die Airbnb-Variante wie Peter Wright damals?
Also Anreise ist jetzt aktuell geplant für den 15., also 2 Tage vorher. Wenn jetzt irgendwie wettertechnisch da nicht wieder irgendwas passiert wie letztes Jahr, dann wird das auch so sein, dass ich am 15. anreise. Dann habe ich den 16. Zeit, um einfach so ein bisschen mich so ein bisschen auch an London wieder zu gewöhnen, die Weihnachtszeit, um einfach so ein bisschen die Atmosphäre auch rundherum aufzuschnappen, um mich zu akklimatisieren. Vielleicht fahre ich auch am 16. mal rüber und sorge so ein bisschen die Stimmung auf, aber das ist alles relativ spontan gedacht. Ich habe dann zwei gute Freunde dabei, die mich begleiten. Also ich bin auch nicht alleine unterwegs und dann geht es am 17. irgendwann frühen Nachmittag in die Halle, wird auch wieder die obligatorischen Mediasachen abgewickelt, Fotos, allem drum dran. Und dann geht es in die Vorbereitung aufs Spiel. Vom Hotel her, wir haben noch keine Informationen bekommen, zumindest stand jetzt nicht, welches das Spielerhotel sein wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben das gleiche wie die letzten 2 Jahre. Das wäre das, wenn ich das jetzt sage, da stehen da alle rum, das ist in London. Und letztes Jahr war ich woanders, auch aufgrund dessen, dass ich mit dem Auto angereist bin. Dieses Jahr habe ich mir ein Hotel in der Nähe vom Spielerhotel gesucht, fußläufig 100 Meter, weil es einfach günstiger war und weil ich dann auch einfach die Nähe zum Practice Board habe. Ich muss kein On-Tour-Board mitschleppen und ich habe die Möglichkeit, mit dem Shuttle zum Ellipelli zu fahren und bin dann trotzdem dann in der Nähe der anderen Spieler. Also von daher, ich glaube, das ist ein ganz gutes Paket, was ich da mir ausgesucht habe.
Stichwort Kosten, mal auch abgesehen von der WM, du bist ja jetzt auch jemand, der wie alle anderen Spieler aus Kontinentaleuropa dann eben sehr viel dann nach England reisen muss für 2 oder 3 Tage für diese Proto-Events etc. pp. Hast du es jetzt auch schon so wahrgenommen, dass es doch deutlich mehr Kosten sind, die da mittlerweile anfallen für euch Spieler? Also Stichwort Inflation kickt rein und so, ist das etwas, was man merkt?
Ja, definitiv. Also die Tour ist gut 50 bis 100% teurer geworden. Allein schon bei den Flügen. Dann muss man die Taxipreise sehen. Spritpreise sind hochgegangen. Also ist ja alles teurer geworden. Gerade die Flüge kosten richtig, richtig viel Geld. Egal, wo wir hinfliegen. Egal, ob unter der Woche oder am Wochenende. Ob wir jetzt nach London fliegen oder ob wir nach Manchester, um nach Barnsley zu können. Oder Birmingham für Leicester und. Also das ist extrem teuer geworden. Also so ein 3-Tages-Turnierpaket mit Hotel, Flug, Taxi, alles, was drumherum ist, kostet einen kleinen vierstelligen Betrag. Also um die 1.000 Euro ist man los. Und wenn man jetzt mal guckt, was man auf der Pro Tour einspielt in der ersten und zweiten Runde und dann noch Steuern zahlt, weiß man, wie viele Spiele man ungefähr auf der Pro Tour gewinnen muss, um mit den Reisekosten irgendwie plus minus null zu sein. Also für uns Festlandeuropäer ist das, muss man schon sagen, eine enorme Belastung und eine Mehrbelastung als bisher.
Flo, lass uns mal ganz kurz noch über den Ali Pelli sprechen. Du kennst jetzt ja auch diesen Austragungsort, wirst jetzt zum dritten Mal dabei sein. Hast du vielleicht auch Dinge, wo du sagst, die mache ich jetzt anders als in den ersten beiden Aufenthalten oder einfach wieder das gleich oder diesen Lerneffekt nutzen, den man jetzt haben konnte?
Ja, also der Lerneffekt ist natürlich da. Ich darf jetzt zum dritten Mal hin. Ich glaube, das Einzige, was sich wahrscheinlich jedes Jahr ändern wird, wenn ich dabei bin, ist die Bühnenfarbe und der Hauptsponsor. Da darf ich noch gespannt sein wieder mal, was da auf uns zukommt oder auf mich zukommt. Ansonsten ist natürlich rundherum vieles gleich geblieben, wenn dann das Spielerhotel auch gleich bleibt. Und es ist natürlich schön, wenn man rundherum die Infrastruktur einfach kennt. Wie ist die Anreise mit dem Auto? Wie ist die Anreise mit dem Flugzeug? Welchen Airport suche ich mir aus? Was habe ich für Möglichkeiten vor Ort, sei es denn irgendwie trainieren zu gehen, Practice Board oder sei es auch einfach einen Kopf frei zu bekommen, was zu essen. Man muss halt auch noch irgendwo was essen gehen. Und das ist natürlich schön, wenn man die ganze Infrastruktur drumherum kennt. Wann fahre ich zum Ali Pelli? Wie lange ist die Fahrt dahin? Ne, also London Autofahren dauert für 5 Kilometer, glaube ich, 3 oder 4 Mal so lang wie hier in Köln. Und Köln ist schon nicht schnell. Und das muss man alles irgendwo beachten. Dann nimmt man sich eine halbe Stunde eher Zeit und fährt lieber eine halbe Stunde eher los und. Das sind Dinge, die man einfach weiß, die man besser planen kann. Die helfen einem, den Kopf drumherum freizukriegen. Und ja, die Stimmung im Ali Pelli wird wahrscheinlich genauso sensationell sein wie die letzten Jahre. Und da freue ich mich natürlich sehr, 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 sehr drauf.
Allgemein betrachtet, wie schätzt du aktuell die Lage von Darts ein, konkret in Deutschland? Also jetzt hat Gabriel Clemens natürlich durch seinen Halbfinalerfolg da nochmal den Boom, ich sag mal, unterstrichen. Wie sehr bekommst du das auch schon mit, dass du vielleicht dann auch jetzt immer noch relevanter geworden bist, weil die Sportart größer geworden ist? Wie betrachtest du das insgesamt allgemein jetzt vor der WM?
Ja, das ist natürlich ein Riesenboom, den wir die letzten Jahre auch schon erleben. Und natürlich hat das Halbfinale von Gaga letztes Jahr da nochmal einen besonderen Boom ausgelöst. Ich meine, wir können ja mal schauen, was die PDC Europe dieses Jahr auf die Beine stellt. 13 European Tour Events, 17 Galas, 18 Galas, ich weiß gar nicht, über 30 Events, wo halt die Hallen auch dann nicht nur über einen Tag, sondern bis zu 3 Tage echt voll sind. Das heißt, das Interesse ist ja nicht nur da, um den Fernseher einzuschalten, sondern auch in die Hallen zu gehen und uns live zuzuschauen, dann dort auch eine gewisse Party zu feiern und die Stimmung zu machen und aufzusaugen. Für einen Spieler ist das natürlich toll, weil das wachsende Medieninteresse betrifft uns auch, was Sponsorensuche angeht. Da muss man auch so ehrlich sein, das hilft natürlich dann da sicherlich auch neue Partner oder vielleicht den aktuellen und amtierenden Partnern einfach ein besseres Paket zu schüren und noch mehr Werbung freizugeben und mehr Empfänger präsentieren zu können. Und ja, sportlich gesehen hat man gesehen, dass wir dieses Jahr auch wieder gut dabei sind. Gaga wieder im Halbfinale vom Major. Haben wir da ein Titelchen geholt oder ein Titel, ist ja kein Titelchen, das ist ein Titel, den Ricardo da eingefahren hat, sensationellerweise. Und wir sind 5 Spieler bei der WM, hätten beinahe 4, 7 sein können. Und also da nicht nur in der breiten Masse werden wir besser, wir werden auch in der Spitze besser. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch einiges passieren.
Lass uns das noch ganz kurz abrunden. Die WM, wer sind für dich die Top-Favoriten und mit welchem Ergebnis, mit welchem Abschneiden wärst du aus deiner Sicht persönlich zufrieden?
Ja, Top-Favoriten, da muss man natürlich immer dieselben Namen nennen. Und auch da kann man dazu sagen, im Darts ist einfach unfassbar viel möglich. Ich meine, wer hätte vor der Saison gedacht, dass Ricardo das Ding da in Hildesheim gewinnt. Also ich meine, dann kommt Ricardo um die Ecke und gewinnt so ein European Tour da Event, den vorher sicherlich nur die wenigsten auf dem Zettel hatten. Sensationell, toll gemacht. Und sowas kann auch bei einer WM passieren. Ich meine, letztes Jahr hat auch keiner geglaubt, dass Gaga im Halbfinale landen könnte. Und dementsprechend ist es unfassbar schwer, da überhaupt Favoriten zu benennen. Ich denke, wenn wir einen Namen nennen müssen, aktuell ist es Luke Humphries. Mit 3 Major-Erfolgen in Folge will er sicherlich den WM-Stern auch gerne haben. Aber gerade im Set-Modus, gerade im Alley-Pally, da kann so viel passieren. Ich glaube, wir können uns einfach auf eine verdammt gute WM freuen, mit richtig geilen Spielen, richtig vielen auch Bestleistungen, vielleicht 980er-Rekord, Averages jenseits der 100, und ich denke, darauf sollten wir uns am meisten freuen, und wer das Ding am Ende mit nach Hause nimmt, ja, macht wahrscheinlich der beste Spieler und der verdienteste Spieler, und das sollte auch so sein. Und für mich persönlich, ich fahre hin, um natürlich eine gute WM zu spielen. Wann ist es für mich eine gute WM? Ja, ich will jedes Spiel gewinnen, und sicherlich möchte ich gerne über die erste Runde hinaus, möchte auch über die zweite Runde hinaus, aber wenn ich was gelernt habe in meiner Zeit im Dart, dass in den 20 Minuten oder 45 Minuten einfach alles passieren kann und dass es verdammt hart ist, weil jeder von den Jungs irgendwie richtig, richtig gute Dart spielen kann, und deswegen ist es gar nicht so einfach, seine eigenen Erwartungen zu setzen, diese auch noch zu repräsentieren und dann vielleicht auch noch gerecht zu werden. Von daher, ich fahre hin und zum Gewinnen, und wenn dem so ist, freue ich mich.
Sagt Florian Hempel vor seiner dritten WM-Teilnahme in Folge. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, und wir wünschen dir natürlich dann in diesen angesprochenen 45 Minuten auf jeden Fall ein gutes Händchen.
Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich bei euch sein durfte.
Danke fürs Zuhören, liebe Checkout-Community. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst unbedingt 5 Sterne da. Bei Spotify, bei Apple geht das natürlich ganz fix. Das würde uns super helfen und super freuen. Morgen dann das nächste Interview hier im Podcast zu hören. Wie erwähnt, Ricardo Pietrzko wird unser Gast sein. Bis dahin, habt einen schönen Tag und bleibt diesem Podcast treu. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus, und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.